Dann stell ich Ihnen mal die Gäste der heutigen Sendung vor. Enya Riegel, schönen guten Abend. Ja. Reformpädagogin, fast 20 Jahre lang Direktorin der Helene-Lange-Schule in Wiesbaden, die beim PISA-Test in Deutschland mit großem Abstand als beste Schule abgeschnitten hat und inzwischen so eine Modellschule für viel Kreativität und neue Ideen ist. Allen Guggenbühl, schönen guten Abend. Kinder- und Jugendpsychologe in Bern und Zürich und im Kanton Bern ist er darüber hinaus noch Erziehungsberater. Und ich begrüße Gerald Hüther, schönen guten Abend. Ja. Leiter der Zentralstelle für neurobiologische Präventionsforschung der Universität Göttingen, Mannheim und Heidelberg. Außerdem Fachmann für Hirnentwicklungsstörungen. Und all meine Gäste haben zum Thema der heutigen Sendung auch Bücher geschrieben, die Sie auf unserer Internetseite finden. Auf die weise ich Sie nachher nochmal hin. Und Sie, Herr Hüther, sitzen im Moment an einem Buch über das Gehirn und das schwache Geschlecht, was mich dazu bringt, wir haben es eben im Film gesehen, phasenweise Änderungen, Unterschiede gibt es, auch Änderungen gibt es. Wie stark prägen die uns tatsächlich, also uns, die Jungs, die Mädchen?
Das, was uns natürlich zunächst erstmal unterscheidet, die Jungs von den Mädchen, und das ist der einzige richtige große biologische Unterschied, ist dieses fehlende zweite X-Chromosom. Dafür haben wir Männer ein Y, also männlich heißt X und Y, weiblich heißt XX. Und dieses zweite X fehlt uns. Und das ist, wenn man das mal im Elektronenmikroskop sieht, das X-Chromosom ist ein riesiges Ding. Da ist auch sehr viel drauf. Da sind sich die Genetiker auch alle einig. Aber das Y ist relativ klein. Da ist nicht so sehr viel drauf. Da ist im Wesentlichen das drauf, was man braucht, um die männlichen Geschlechtshormone dann herzustellen. Und damit beginnt der große Unterschied.
Was bedeutet, dass eigentlich alle Menschen ursprünglich Mädchen sind und die Abweichung dadurch zustande kommt, dass ein spezielles Programm dafür sorgt, dass sich hormonell was verändert und dann werden es auch jung.
Dann wird sozusagen auf Mann umgeschaltet, richtig. Was aber gleichzeitig bedeutet, dass wenn auf dem einen X nichts bei uns Männern etwas nicht so ganz optimal läuft, und da sind ja immer kleine genetische Änderungen, mit denen wir ganz gut leben können, aber wenn auf einem was nicht ganz optimal läuft, dann könnten die Frauen gewissermaßen das andere X nehmen. Die haben sozusagen immer noch ein Reserverad dabei und uns schickt die Natur sozusagen ohne Reserverad ins Leben hinaus. Und das bedeutet, wir sind von Anfang an das schwache Geschlecht. Und das wissen auch alle Hebammen, wenn es vor der Geburt zu Komplikationen kommt, wenn Föten absterben, weil es der Mutter nicht gut geht, weil es Erkrankungen gibt, sind immer häufiger die Jungs betroffen als die Mädchen, vorgeburtlich schon und auch nach der Geburt. Wenn es Schwierigkeiten in der Entwicklung gibt, die Jungs trifft es schlimmer und die sterben auch leichter.
Das klingt jetzt sehr biologistisch zunächst mal.
Ist es auch erstmal, ja.
Wie sehen Sie das als Psychologe?
Ich sehe das auch. Es gibt gewisse, rein empirisch feststellbar, gibt es große Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Und zwar nicht nur am Anfang, sondern es dauert täglich an. Wenn man sieht, täglich auch in der Pubertät, leben die Jungen und Mädchen in ganz verschiedenen Welten. Oder auch wenn sie älter sind, wenn sie studieren. Ich habe auch mit Studenten zu tun an der pädagogischen Hochschule. Die Unterschiede sind ganz klar da. Wenn man sieht, wie experimentiert wird, wie sie sich in die Gesellschaft einbringen, also wie sie sich eine Rolle suchen, wie sie sich motivieren, da gibt es auch Unterschiede. Es gibt auch Unterschiede, wie man einen Jungen motiviert und wie einen Mädchen motivieren kann. Also die Unterschiede sind ganz klar und muss immer sehen, wir hatten lange Zeit Angst, diesen Unterschieden in die Augen zu schauen, weil wir Angst hatten, dass das die Gleichberechtigung dann beeinträchtigt.
Was ja ein berechtigtes Anliegen erstmal war, denn die Mädchen waren ja lange Zeit, ich meine, darüber sind wir uns wahrscheinlich im Klaren, wirklich benachteiligt. Hat sich das gebessert?
Ja, natürlich. Die Mädchen waren jahrtausende lang benachteiligt. Hat sich übrigens niemand so viel dabei gedacht. Mhm. Bei Jungs ist das erst seit 20 Jahren. Ist ja auch noch die Frage, ob die Jungs tatsächlich neu benachteiligt werden oder ob es jetzt nicht auffällt, weil die Mädchen plötzlich die Zugänge haben zu den Bildungseinrichtungen und aufholen können. Also Mädchen haben profitiert von dem Bildungsboom in den 70er und 80er Jahren. Und dass es die Unterschiede gibt, das würde ich ganz genau unterstreichen, wie Sie auch sagen. Ob das immer nur damit zusammenhängt, dass sie der eine als das schwache Geschlecht auf die Welt kommen und die anderen als das stärkere Geschlecht hinzukommen, müsste doch später dann auch andere Rollenerwartungen, andere Vorbilder, dann auch andere Erfahrungen. Denn ich habe doch bei Ihnen gelesen, Herr Hüther, das Gehirn entwickelt sich auch nach der Geburt weiter und es wird so, wie man es nutzt. Also wenn die Gehirne entsprechend genutzt werden, können sie sich auch ganz vielfältig und gut entwickeln.
Ja, aber dadurch, dass die Jungs schon gewissermaßen unsicherer und schwächer zur Welt kommen, rein biologisch, konstitutionell, das merkt auch keiner. Das gilt auch nur im Durchschnitt. müssen sich diese kleinen Jungs sozusagen viel stärker im Raum orientieren. Das machen die auch alle. Die gucken viel stärker von Anfang an, was es im Raum zu beobachten gibt. Denen ist nicht so sehr das Gesicht der Mutter wichtig, sondern dass sie sich im Raum orientieren. Das Ergebnis davon ist, dass diese Hirnstruktur, mit der man sich räumlich orientiert, sich dann entsprechend nutzungsabhängig verstärkt. Dann haben sie sozusagen, wie die Hirnforscher das nennen, einen dickeren Hippocampus. Und mit dem können sie dann später hinten als erwachsene Männer besser rückwärts einparken. Das heißt, am Ende hat man dann schon sehr viele Unterschiede zwischen Männern und Frauengehirnen. Klar, aber die sind alle nutzungsabhängig entstanden. Das männliche Hirn ist ein kleines Stück größer als das weibliche. Aber deshalb,
was uns nichts einfach bringt, das wissen wir.
Weil er so viel Muskeln, er muss einfach mehr Muskeln damit bewegen.
Das ich wollte gerade sagen, diese räumliche Orientierung, über die Sie sprachen, die hat ja zur Konsequenz, dass ich auch motorisch mich anders entwickeln muss. Ja. Denn wenn ich den Raum sozusagen begreife, im Raum mich bewege, muss ich auch motorisch anders
drauf sein. Und dann kann ich mich auch ganz anders im Raum bewegen. Das ist vielleicht einer der Gründe, weshalb die Jungs, wie wir das eben in dem Film gesehen haben, sich dann auch schneller rauswagen aus der mütterlichen Nähe und den Raum erkunden. Das gehört dann ja alles dazu.
Ich meine, das klingt doch erstmal nicht so sehr dramatisch.
Das ist ja auch
nicht. Also unterschiedliche Raumorientierung, okay, ja. Motorik, ja.
Ich glaube, es ist auch nicht dramatisch. Ich glaube, Gesellschaften leben von Unterschiedlichkeiten. Und das Ziel wäre eigentlich, die Stärken und Schwächen jedes Geschlechtes zu sehen und zu fördern. Das Problem, das wir heute haben, dass die Knaben diskriminiert sind, dass die Knaben Probleme haben in unserer Gesellschaft. Das zeigen alle Statistiken. Also Knaben haben mehr Probleme mit Gewalt. Sie bringen sich viel mehr um in einem bestimmten Alter. In der Schule haben sie große Mühe. Und in der Schule hat man noch nicht erkannt, dass die Mühe, die die Knaben haben, natürlich auch mit dem System Schule zusammenhängen. Also, dass die Schule Normen entwickelt hat, pädagogische Stile, quasi, die eigentlich den Bedürfnissen den Knaben nicht entgegenkommen. Knaben lieben zum Beispiel den Wettbewerb, sie lieben das Risiko. Sie arbeiten oft, damit sie in einer Hierarchie eine bestimmte Position erreichen. Solche Dinge sind weg. Auch die Themen der Knaben sind nicht mehr in der Schule.
Also, wir kommen da gleich nochmal drauf, aber weil Sie es jetzt ansprechen, würde ich da doch gerne eine Antwort drauf haben. Ist das nicht merkwürdig? Wir leben mehr oder weniger in einer männerdominierten Gesellschaft. Wir sind uns darüber einig, Frauen verdienen zumindest in Deutschland immer noch 23% weniger Gehalt. Man kann also nicht sagen, dass es wirklich eine Gleichberechtigung ist.
Nur 10% der Führungspositionen sind Frauen.
Da sind wir uns einig. Jetzt produziert diese männerdominierte Gesellschaft Jungs, die sich selber als defizitär erleben. Das ist doch merkwürdig.
Das ist merkwürdig. Also ich meine, es gibt im das ist ein anderes Thema. In Führungspositionen braucht es oft gewisse Eigenschaften, die eigentlich immer noch eher den Männern entsprechen. Also quasi sich trennen von der Bezugsgruppe. Das fällt oft Frauen schwierig. Also wenn man ihre Karrierewünsche ansieht, dann sagen sie, nein, ich arbeite lieber mit einem guten Team, statt dass ich jetzt der Chef werde. Also insofern ist quasi die Risikosuche, wo wir auch die negativen Beispiele jetzt erleben, ist natürlich auch mit Karrierestreben verbunden. Also da gibt ist eine Ebene, wo eigentlich Frauen von männlichen Eigenschaften lernen können. Aber das Problem ist heute, dass heute der große Teil der Jungen aufwachsen, quasi mit defizitären Diagnosen, mit quasi mit dem Gefühl, mir fehlt etwas, ist nicht in Ordnung. Das ist die Antwort, die sie von der Gesellschaft bekommen.
Letztlich ein Krankheitsbild in gewisser Weise.
Also 60-70% der Jungen erhalten eine defizitäre Diagnose, ADS oder quasi fehlende Sozialkompetenzen im Laufe ihrer Schulzeit. Und so, da muss man sehen, was ist mit unserer Gesellschaft los, wenn quasi ein Geschlecht über die Hälfte eigentlich mit einer defizitären Diagnose versehen wird. Und das ist die einzige Antwort, die sie oft bekommen auf die Gesellschaft, auf ihre Taten. Im Sinne von, das ist schlecht, das ist nicht gut, du musst etwas lernen, du musst Pillen schlucken. Das stimmt etwas nicht mehr.
Also wir sind uns klar darüber, dass es nicht eine Erklärung, sondern eine Vielzahl von Erklärungen gibt und die Ursachen greifen ineinander. Wenn wir jetzt eine mal rauspicken, die in dem Film vorkam, Frau Riegel, dass überwiegend, also in den Grundschulen zumindest, überwiegend weibliche Bezugspersonal. Nur in den Gymnasien ist es so, dass männliche und weibliche, also Lehrer, Lehrerinnen, einigermaßen ausgewogen sind. Was hat das Ihrer Erfahrung nach für Auswirkungen?
Nun gab es das schon immer so, es war auch in den 60er Jahren noch so, dass es in den Grundschulen Frauen waren. Aber Jungs hatten mehr Väter Und Jungs hatten doch früher auch ältere Brüder. Und wenn sie aus der Schule nach Hause kamen, gab es da eine Familie mit Geschwistern und es gab eine Straße, wo man Freundesgruppen getroffen hat. Sie waren auch mehr in Vereinen und mehr in der Kirche und solche Dinge eingebunden. Also heutzutage, wenn ein Kind aus der Schule kommt, dann ist es meistens ganz allein. Dann kommt es in eine schöne IKEA-Landschaft und da ist nichts außer einem Fernseher und einem Computer. Kinder und Jungs gerade wenden sich ja dem Computer nicht deshalb zu, weil das so toll ist und weil das auf Anhieb so wunderbar ist, sondern weil nichts anderes da ist. Also ich plädiere für Schulen, die für Kinder, ich meine jetzt auch für alle Kinder, das betrifft nicht nur Jungs, die für Kinder auch Gemeinschaften darstellen, wo Lehrer lange Zeit mit Kindern zusammen sind und Zeit haben. Das heißt nicht nur bis 1 Uhr mittags, sondern das heißt auch nachmittags.
Ist doch ein ganz klares Plädoyer für Ganztagsschule. Ja, also ich meine, da scheiden doch diese Probleme sofort aus.
Ja, wenn Sie zum Beispiel in der Sekundarstufe 1, wenn Sie da nicht alle 45 Minuten einen anderen Lehrer haben, sondern wenn Sie eine Lehrergruppe haben, die 6 Jahre bei diesen Kindern ist und die verantwortlich sich fühlt für diese Kinder, dann empfinden auch Jungs, dass da Männer sind und dass da Gestalten sind, die ihnen vormachen, wie gut es ist, erwachsen zu werden. Und dann können auch Kinder das, was sie zu Hause nicht mehr finden, auch in der Schule kompensieren. Hinzu kommt, dass auch die Schule in meinen Augen für Kinder, und ich meine jetzt auch Jungen und Mädchen, Bedingungen bereitstellen muss, Räume eröffnen muss, wo sie Erfahrungen machen können. Richtige, herausfordernde Aufgaben. Eine Klassenarbeit ist keine Aufgabe und Vokabeln lernen auch nicht. Aber etwas erforschen, ein Abenteuer bestehen, mit einer Gruppe von Mitschülern auf eine selbstgeplante Reise gehen, Theater spielen, 5 Wochen lang nur Theater spielen, auf der Bühne stehen und vorher Angst haben, man stirbt, bevor der Vorhang aufgeht. Das sind die Abenteuer, die Kinder brauchen.
Da habe ich sofort die Eltern im Hinterkopf, die sagen, was müsst ihr diesen ganzen Scheiß Softskill-Kram in der Schule machen. Ihr sollt gefälligst Englisch lernen, am besten noch Chinesisch lernen und Mathematik und Physik, das braucht ihr. Und diesen ganzen Kram mit diesen weichen Fähigkeiten und ein bisschen Musik und ein bisschen Kunst.
Da hat sich
Gott,
die Welt aber geändert.
Ich sehe das genauso wie Sie. Nur das Vorurteil kommt ja ständig.
Nein, also erstens mal hat die Schule ja die Aufgabe, nicht nur die Kinder zu erziehen, sondern auch die Eltern ein bisschen. Eltern, die in die Schulen gehen, die ich mitgegründet habe oder die ich geleitet habe, die wissen, worauf sie sich einlassen. Und sie machen die Erfahrung, in großen Forschungsprojekten lernen, viel Theater spielen, Praktika außerhalb der Schule, wenn Jungs lernen, im Kindergarten Verantwortung zu übernehmen und erleben, sie selber sind die Großen, sind die Bewunderten von den kleinen Jungs, dann lernen die so viel, dass die Leistung, die sie dann erbringen müssen, ob Französisch oder Physik oder Mathematik, das ist kein Gegensatz. Im Gegenteil, die haben Höchstleistungen in solchen Schulen. Hat sich inzwischen auch rumgesprochen, die Helene Lange Schule hätte ja nicht umsonst so gute PISA-Ergebnisse gehabt.
Ich habe es auch nur so polemisch formuliert, weil ich das Gefühl habe, in einige Politikerköpfe ist das immer noch nicht genug gesickert, dass sie was für Kultur und Kunst tun müssen.
Nein, außerdem muss man doch sich nur die Forschungsergebnisse der Gehirnforschung angucken. Da heißt es, Kinder brauchen Gemeinschaft, Verbundenheit, die brauchen sie auch in der Schule und nicht den Lehrer, der Dompteur ist und der von Stunde zu Stunde hetzt. Sie brauchen aber auch Aufgaben, an denen sie wachsen können, richtige Aufgaben, sehr eigene Forschungen und sie brauchen Anerkennung. Das heißt, sie müssen das, was sie herausgefunden haben, auch zeigen können und brauchen Beifall dafür. Und dann brauchen sie den Beifall dann nicht mehr für irgendwelche
Gewalt zum Beispiel.
Ja.
Also ich finde es ein ganz wichtiger Punkt, den Sie erwähnen, Bezugspersonen. Viele Schulen haben ja ganz viele verschiedene Lehrpersonen. Also das heißt, die Jungen gehen in der Schule und haben 4, 5 Lehrer oder Lehrerinnen und da können sie sich gar nicht mehr orientieren. Das heißt, Jungen brauchen noch mehr als Mädchen. Weil Mädchen können mit sozialen Situationen besser umgehen. Sie brauchen quasi wie eine Person, an die sie sich halten können. Der zweite Punkt ist jedoch, wie diese Person mit den Jungen umgeht. Und da braucht es eine andere Pädagogik. Und die Pädagogik, die eigentlich heute entwickelt entwickelt wurde und in den Staatsschulen vor allem eigentlich verbreitet ist, die Pädagogik berücksichtigt eigentlich nicht die Art und Weise, wie man Jungen ansprechen muss. Und stattdessen wird gesagt, ja, mit den Jungen ist etwas los, da fehlt das, sie haben Probleme. Was meiner Ansicht, ich arbeite mit jungen Gruppen, ich arbeite mit problematischen Jungen und ich erlebe, dass man die begeistern kann, dass man die integrieren kann, wie sie das erleben.
Wie muss man die ansprechen?
Man muss zum Beispiel ihre Themen aufnehmen. Sie interessieren sich für Fußball, sie interessieren sich für Autos, sie interessieren sich auch für Kriege, Auseinandersetzungen. Und das kann man als Einstiegsthema nehmen, um dann vielleicht auch zu anderen Gebieten zu kommen.
Also nicht das sofort abwerten, wenn Sie über Autos reden, als ob sei das Quatsch, über irgendwelche blöden Objekte zu reden, die auch noch teuer sind, sondern verstehen, dass Sie dadurch über sich selber reden.
Sie reden über sich selber, Sie teilen auch Ihre Gefühle so mit. Also wenn ein Junge kommt zur Lehrerin und quasi von einem neuen Auto berichtet und technische Details sagt, dann denkt er, ja, ich will jetzt aber wissen, wie es dir geht. Oder dabei hat er durch den Akt, dass er über das Auto berichtet hat, hat er dir eigentlich mitgeteilt, ich freue mich, dich zu sehen. Und so, also das heißt, und das ist auch bei Männern übrigens so. Also Männer funktionieren eigentlich genau gleich. Und da fehlt in der Schule eigentlich das Bewusstsein. Die Schule ist eigentlich jetzt fast wie dominiert durch diesen Begriff Sozialkompetenz. Sozialkompetenzen sind wichtig, aber die Sozialkompetenzen, wie es definiert wird, sind Sozialkompetenzen, die eher den Mädchen entsprechen. Mhm. Jungen lieben zum Beispiel die Provokation. Das heißt, wenn sie sich gegenseitig begegnen, dann provozieren sie, regen sie den anderen auf. Aber das ist eine Form der Annäherung, der Emotionalisierung. Dann spürt man den und sagt, ja du alter Hase, bist du überhaupt noch da? Und dann schlägt man ihn und so. Und das Verständnis dafür zu entwickeln ist wichtig. Das ist nicht einfach defizitär, das ist nicht einfach, da muss nicht ein Psychologe heran und eine Therapie beginnen oder quasi Bubenarbeit beginnen, wie das ja gemacht wird, sondern da kann man darauf einsteigen.
Verständnis dafür entwickeln, wenn ich Sie eben richtig verstanden habe, werden ja Jungs praktisch so geboren, dass sie spüren, irgendwie habe ich jetzt nicht im Sinne von Krankheit, aber irgendwie habe ich Defizite, mein Leben ist wackeliger und dann suche ich nach Bedeutung.
Das wollen ja alle. Das wollen wir alle, wie wir hier sitzen, und das wollen auch die Mädchen. Aber die Jungs brauchen es noch mehr. Die brauchen Bedeutsamkeit, die brauchen Dinge, die wichtig sind. Sie müssen Aufgaben finden, an denen sie wachsen können. Und man sieht das ja richtig, die Jungs suchen ständig nach solchen Aufgaben. Und was sie von uns bekommen, sind keine Aufgaben, an denen sie wachsen können. Es sind nicht die richtigen Aufgaben. Und das hat wenig mit Sozialkompetenz. Gerade in Aufgaben, wo man wachsen kann, könnte man unglaublich zeigen, wie toll es ist, als Team zusammenzuwachsen und etwas hinzubekommen, was keiner für sich alleine schafft.
Können Sie ein Beispiel bringen, was das sein könnte in der Schule?
Lassen Sie doch mal gemeinsam einen Bachlauf wieder in die ursprüngliche Form zurückbringen. Das wäre eine naturbezogene Maßnahme. Lassen Sie die doch mal gemeinsam ein Streichelzoo für die kleinen Kinder bauen, die noch jünger sind. Und dann diese Häuschen und diese Tierhäuschen. Also wir müssen einfach den Jungen ganz besonders mehr Möglichkeiten bieten, zu zeigen, dass sie was können.
Darf es nicht schon genormt sein? Oder Lernvorgänge sind oft schon vorher genormt, vorstrukturiert, das Ziel muss bestimmt werden. Und das nimmt den Jungen oft die Energie weg.
Genau, wenn wir sie alle wie die mit dem Rasenmäher alle sozusagen auf die gleiche Höhe schneiden, ist es, vielleicht halten es die Mädchen einigermaßen aus. Die Jungs halten es nicht aus, weil die plötzlich merken, sie werden abrasiert.
Nein, Mädchen halten es auch nicht aus, jedenfalls. Das Wichtigste ist doch in der Schule, dass man sich über Verschiedenheit freut. Ja. Die Jungs sind verschieden von den Mädchen, aber es gibt auch ganz andere Verschiedenartigkeiten in der Schule. Und das Wichtigste, was der Lehrer eigentlich können muss, ist mit Verschiedenheit umgehen und sich darüber freuen und sich nicht darüber ärgern. Also in einer Schule, in der in großen Projekten unterrichtet wird und jeder Einzelne oder in Gruppen sich ein Thema suchen darf. Das wollte ich schon immer mal rausfinden. Wie haben die Römer eigentlich eine Wasserleitung gebaut? Über lange Strecken hinweg. Ich habe das erlebt, da haben drei Jungs sich zusammengetan, haben eine mannshohe Wasserleitung gebaut, haben demonstriert vor einer großen Zuschauermenge, wie ein Viadukt funktioniert, dass der nicht zusammenbricht und wie das Wasser dann da über Kilometer geleitet wurde. Dieses Modell stand monatelang an einer prominenten Stelle in der Schule und die Menschen, die vorbeigegangen haben, sagten, das ist ja fantastisch, das ist ja toll, jetzt habe ich es verstanden. Wer das darf, der hat dann Bedeutung. Ja?
Ja. Und wer das nicht kann, der muss sich sozusagen Bedeutung in Welten suchen, die wir dann Ersatzbefriedigungen nennen. Ja. Und davon braucht man dann immer mehr. Und dann sind wir schon in den
attraktiv, oder?
Und dann werden auch diese unglücklichen Vorbilder, ja, genau, die wir den Jungs dann vorsetzen, für die plötzlich bedeutungsvoll, weil die wissen ja nicht, woher
und
was bedeutungsvoll ist.
Karikierte Männlichkeit ist denn das auch?
Ich würde gerne nochmal auf ADHS zurückkommen. Hat das tatsächlich zugenommen? Frage 1. Subjektiver Eindruck ist, das scheint so zu sein. Frage 2. Wie kann man sich einen um 3000% gestiegenen Ritalinverbrauch erklären?
Es ist ja die Frage, ob diese Bezeichnung ADHS, ob das tatsächlich überhaupt eine Krankheit ist. Dazu haben sich die Ärzte jetzt entschlossen, weil es so viele Kinder gab, die mit einem bestimmten Symptomcluster auffällig geworden sind und weil es dafür eben auch mithilfe dieser Psychostimulantien Medikamente gab, wo man, wenn man die verabreicht hat, das auf einmal so aussah, als wäre die Krankheit weg. Das war eine Symptomatik, die man beschrieben hat, die hat einen Namen bekommen, die heißt ADHS. Und diese Medikamente, die man verabreicht, unterdrücken diese Symptomatik. Und das nennen wir jetzt Krankheit. Das müssen die machen, damit die das mit den Krankenkassen abrechnen können. So, das muss man auch so deutlich sagen. Okay. Was da im Hirn dieser Jungs los ist und warum die so zappelig sind, das ist eine ganz andere Frage. Und da muss man die Frage stellen, durch welche Erfahrungen sind diese Kinder hindurchgegangen? Wie gut hatten sie Gelegenheit, in einer strukturierten Welt zu lernen, dass es Sinn macht, seine Impulse zu kontrollieren? Wie haben Sie genügend Gelegenheiten gehabt, dass Sie Aufgaben hatten, die Sie unbedingt machen wollten, wo Sie aber gemerkt haben, das kriege ich nur dann hin, wenn ich still sitze, wenn ich mein Arbeitsgerät ordentlich wegräume? Das kann sein, dass wir einfach in unserer sehr stark verschulten Welt, die jetzt ja schon im Kindergarten losgeht mit diesen Frühförderungsprogrammen, den Kindern zu wenig Erfahrungsräume bieten, in denen diese sogenannten exekutiven Kontrollfunktionen im Frontalhirn entwickelt werden können. Diese Fähigkeiten, Impulse zu kontrollieren, mal zu warten, bis man loslegt, mal auch eine Frustration auszuhalten, Handlungen zu planen, die Folgen von Handlungen abzuschätzen, kann man ja alles nicht unterrichten. Da muss man den Kindern und hier eben ganz besonders den Jungs Gelegenheit geben, Erfahrungen zu machen, dass das gut ist.
Und das ist offensichtlich nicht passiert.
Und das gibt es nicht.
Und erklärt diesen wahnsinnig gestiegenen Ritalinverbrauch. Weil da muss es ja Leute geben, die en masse verschreiben. Und dass das Zeug Nebenwirkungen hat, müssen wir uns nicht drüber unterhalten.
Wir können das ja an dieser Stelle ruhig sagen. Es ist inzwischen ja auch bekannt, dass auch wenn man als normaler Schüler solche Substanzen einnimmt, man dann diese Unruhezustände, die ja jeder von uns mal hat, so dämmt, dass man in Klassenarbeiten besser wird. Ich weiß nicht, inwieweit diese Substanzen inzwischen eben auch schon
dafür verwendet werden.
Für Zwecke verwendet werden, die mit ADHS gar nichts zu tun haben.
Ich finde auch ganz etwas wichtig, dass Sie gesagt haben, oder? In der Schule will man ja individuumzentriert unterrichten, Selbstkontrolle, das sind so Begriffe, die ganz wichtig sind. Da sind aber ganz viele Jungen in einem bestimmten Alter völlig überfordert. Also weil Kontrolle können sie bekommen. Also sie lassen sich kontrollieren durch Kollektivs, also quasi Gruppen.
Und hierarchieren.
Das sind oft die Peergruppen.
Ja,
aber ich finde, es sollte eigentlich auch in der Schule kollektiv sein. Was wir sehen, dass die Jungen eigentlich den Peergruppenleader gehorchen, dort die Normen absolut erfüllen und quasi dann fast für sklavisch dem nachgehen, wie wir das im Film gesehen haben. Aber in der Schule können sie sich nicht orientieren, weil sie eigentlich selber die Ziele setzen sollten, Selbstkontrolle, und das ist für sie nicht attraktiv.
Ja, und die Peergruppe ja oft gegen die Schule ist. Ich meine, das ist ja eines der Probleme.
Aber nochmal, es ist nicht die Peergruppe per se, sondern es ist unsere Unfähigkeit als Erwachsene in diesen Durchschnittsschulen dafür zu sorgen, dass aus einer Klassengemeinschaft nicht ein Flohzirkus wird.
Ja, aber die Schule sollte auch die Peergruppendynamik aufnehmen.
Wir könnten doch auch dafür sorgen, dass Kinder in diesen schulischen Klassengemeinschaften Aufgaben finden, dass die tatsächlich zu einem Team zusammenwachsen. Wer kümmert sich denn darum? Wir unterrichten sie und lassen sie dann loslaufen und die suchen sich dann ihre Peergroups, natürlich, wo sie sie finden. Und wer gründet eine Peergroup? Doch nicht derjenige, der am begeistertsten über Schule ist, sondern der im Widerstand steht, der draußen ist, der Drogen dealt oder der mit seinen Computerprogrammen
und diese Führungsqualitäten sollten in die Schule integriert werden. die Führungspersonen unter Jugendlichen, die sind oft außerschulisch. Oder, und das sollte man eigentlich in der Schule schon kollektiv sein. Hierarchien zum Beispiel sind wichtig. Und man sollte Hierarchien auch definieren. Ich kenne einen Lehrer, der macht eigentlich am Anfang, stellt er eine Reihe Stühle hintereinander und dann sagt er, ich möchte jetzt wissen, wer ist der Stärkste, wer ist der Schwächste. Und dann, oder, dann müssen sie das selber ordnen. Und dadurch, dass er das macht, kehrt Ruhe ein.
Ja, also plötzlich sind sie beruhigt. Aber das ist ein Erwachsener, der das übernimmt. Man überlässt es nicht den Kindern, so wie er, sich etwas so ordnet, sondern man Schule hilft
in,
ihnen.
So hat er das in die Schule integriert.
Ja.
Ich würde da auch zustimmen, dass eine Klasse sehr häufig sich vollkommen selbst überlassen ist. Man unterrichtet über die Köpfe hinweg, aber was da im Untergrund, unter der Bank und in der Pause und in der Freizeit passiert, darum kümmert sich die Schule viel zu wenig. Das heißt, das ist ein Hühnerhof, eine Schulklasse. Da gibt es eine Hackordnung und da gibt es immer welche, die oben stehen und welche, die unten stehen. Und es gibt sehr viele, die unendlich leiden unter dem, was in dieser Gruppierung passiert. Und die Lehrer merken es nicht. Wenn mir ein Lehrer sagt, der ist ganz unauffällig, dann finde ich das schon ein Alarmzeichen. Das heißt, ein Kind fällt irgendwo raus, das wird gar nicht mehr gesehen. Auch der Amokläufer, Tim, der wird als unauffällig geschildert. Ja, dann, liebe Zeit, da muss ich doch fragen, was hat denn der Klassenlehrer eigentlich gemerkt? Worum hat er sich gekümmert? Also ich verlange von Lehrern Verantwortung nicht nur für Fächer und für Klassenarbeiten, sondern auch für das Leben in der Klasse. Dass das Kinder lernen, wie sie miteinander umgehen, wie sie auch eine Gemeinschaft bilden können, wie sie auch mit ihren Konflikten umgehen können. Die sind ja da. Und die müssen geklärt werden und die müssen ausgehandelt werden. Und gleichzeitig, ich erlebe zum Beispiel in Schulen, die altersgemischte Klassen haben. Also wo zum Beispiel vom ersten bis zum dritten Schuljahr unterrichtet wird. Die sagen, wir haben gar keine Probleme mit speziellen Jungensauffälligkeiten. Weil in solchen Klassen es ältere Jungs gibt, die sich um Kleine kümmern können. Und Kleine erleben sozusagen ältere Brüder und können sich an denen orientieren. Und das entspannt unglaublich. Auch die Möglichkeit, es gibt auch einige Schulen, da ist das möglich, dass man Tiere in der Schule hat. Dass zum Beispiel Kinder, die sehr nervös sind, Kinder, die sehr zappelig sind, auch mal ein Tier anfassen können, mit einem Tier rausgehen können.
Das ist jetzt blöd, wenn ich das sage, weil Sie sind eigentlich die Lehrerin. Aber das setzt natürlich auch voraus, dass die Lehrerinnen und Lehrer eine entsprechende Ausbildung bekommen, die sie, so wie es im Moment läuft, ja tatsächlich in der Regel nicht haben. Und der Film und manche andere Beispiele zeigen es ja, es gibt eine Menge von positiven Beispielen, die gelungene Integration wirklich greifbar machen oder überhaupt einen gelungenen Umgang mit Jungs auch. Wir haben uns eben, während der Film lief, nochmal darüber unterhalten, Lehrerausbildung. Haben Sie gesagt, nee, es ist eher die Einstellung der Lehrer, die sich ändern muss.
Also ich habe die Erfahrung gemacht in der Schule, die ich lange geleitet habe und auch in der neuen Schule, die ich mitgegründet habe, Campus Klarental, da waren ja eben die Bilder draus in Wiesbaden. Lehrer, die begeistert sind, die in die Schule kommen, haben da, wo sie herkommen, nichts gelernt. Weder auf der Universität noch in der zweiten Phase der Ausbildung. Die haben Fächer gelernt. Aber eigentlich das, was wir brauchen in der Schule, dieses Begeistern, dieses Wahrnehmen von Unterschieden, das Aufgreifen von Unterschieden, das müssen Lehrer erst noch neu lernen. Ich finde das ja nicht so schlimm, wenn sie dann dafür offen sind und wenn man das auch machen kann. Aber ich würde dafür plädieren, wir brauchen auch eine völlig andere Lehrerausbildung und die muss weniger akademisiert sein.
Also ich bin Professor an der pädagogischen Hochschule und habe alle mit diesen jungen Menschen zu tun, die Lehrer sein wollen. Und die überwiegende Mehrzahl ist begeistert, will eigentlich etwas unterrichten. Also das, da kann ich das nicht ganz zustimmen. Aber was ein Problem ist, da stimme ich Ihnen völlig, da ist diese Akademisierung. Es herrscht in unserer Gesellschaft die Ansicht, dass je wissenschaftlicher, desto besser, je wissenschaftlicher, desto gültiger. Aber im Umgang mit Menschen braucht es zum Teil ganz andere Regeln, braucht es zum Teil ganz andere Weisheiten, die aus der Praxis kommen und verbunden werden dann mit der Wissenschaft. Solche Dinge, die Sie gesagt haben, die Gemeinschaft ist wichtig. Und da fehlt es. Es fehlt quasi am interdisziplinären Dialog, die das, was die Neurologie sagt und Psychoanalyse sagt oder sie, was man war, zusammennimmt und dann eigentlich eine praktikable Handlungstheorie entwickelt. Weil Jungen kann man integrieren, Jungen kann man begeistern. Ich erlebe das immer wieder in meiner Arbeit als Berater von Schulen. Ich erlebe das in meiner Arbeit mit jungen Gruppen. Das stimmt nicht, dass Jungen so problematisch sein müssen, sondern es ist der Ansatz, der eigentlich nicht stimmt.
Aber es ist der Ansatz unserer Schulen, dass wir glauben, wir könnten Schüler unterrichten. Ja. Und hier bin ich einfach ganz konsequent Neurobiologe und sage, man kann niemand etwas beibringen. Man kann nicht Kinder benutzen wie so ein Trichter, wo man oben das Wissen reinfüllt. Und da ist längst sozusagen ein völlig neues Bild entstanden. Und das heißt, ein guter Lehrer, und ich glaube, dass in der Schule solche Lehrer sind, ein guter Lehrer muss drei Dinge beherrschen. Er muss die Schüler einladen können, er muss ihnen Mut machen können und er muss sie inspirieren können. Und damit er das kann, muss er die Schüler mögen, auf irgendeine Art und Weise, auch in ihrer Verschiedenartigkeit, auch in ihrer, wenn es manchmal so aussieht, als seien sie krank. Er muss sie mögen und er muss natürlich begeistert sein über das, was er da unterrichtet. Jemand, der das Fach nicht mag oder der die Schüler nicht mag, der macht uns diese Kinder kaputt. Und da nützt die beste Ausbildung in Didaktik und Methodik nichts. Wenn man nicht einladen kann, wenn man nicht inspirieren kann und wenn man nicht Mut machen kann.
Aber das Problem ist ja, dass viele Lehrer ihre Interessen gar nicht mehr in die Schule einbringen können. Es hat mir mal ein Mann erzählt, der war eigentlich in der Schule, in der Primarschule hat er eigentlich vom Lehrer nur gelernt, wie die verschiedenen Bauernhöfe gebaut werden. Und das hat er gesagt, das ist ihm in der Primarschule geblieben. Also diese Begeisterung, die dieser Lehrer hatte für die Stile der verschiedenen Bauernhöfe. Und er hat gesagt, die Hälfte des Schultags hat er über das gelernt. Und er hat gesagt, er hätte unglaublich viel davon gelernt. Aber heutzutage ist das nicht möglich. Das ist zu normiert, zu strukturiert. Und man hängt der Illusion nach, dass man einen Lernprozess vorher strukturieren könnte, vorher definieren
es
könnte.
Es geht doch aber alles
anders. Das geht
anders,
nicht. Ne?
Wir machen in Thüringen, absolut, gibt es ein Modell, das heißt neue Lernkultur in Kommunen. Das sind wegweisende Modelle. Da werden die Schulen und Kindergärten einer Kommune aufgemacht für das, was es in der Kommune zu entdecken und zu gestalten geht. Und da haben die dann was zu tun.
Das muss prozessorientiert sein.
Genau, dann haben Sie Aufgaben, in denen Sie wachsen können. Sie haben Vorbilder in der Kommune und zwar ganz viele unterschiedliche Männer, die was können. Und Sie haben am Ende ein Ergebnis.
Ich habe den Lehrern, mit denen ich zu tun hatte, immer gesagt, man muss zwar wissen, was im Lehrplan steht, aber sich nicht dran halten. Aha, wichtig ist,
mutige Lehrer.
Ja, man braucht ja, und mutige Eltern, die das unterstützen.
Schulleiter, ja, und Privatschulen sagen, können das machen.
Nein, öffentliche Schulen. Ich habe eine öffentliche Schule geleitet. Und dann kann man, wenn man überzeugt davon ist und wenn man es dann auch von der Gehirnforschung ja bewiesen bekommt, dass es richtig ist, dann braucht man Zeit, damit Kinder Erfahrungen machen. Und die kann man nicht nach Lehrplan abhaken und auch nicht nach Schulbuch durchgehen. Sondern da muss man große Themen nehmen, auswählen, da kann man sich am Lehrplan orientieren, aber nicht das, was da häppchenweise verabreicht werden soll. Ich finde ja, das große Desaster nach PISA ist, dass die Kultusminister sich nichts anderes haben einfallen lassen, als immer mehr Testen, immer mehr Abschlussprüfungen, immer mehr Vergleichsarbeiten, die dann auch noch veröffentlicht werden. Das hat unsere Schulen noch schlechter.
Da muss ich Sie zum Schluss noch was fragen, Herr Hütte, auch wenn das nach Esoterik klingt. Wir haben ja eben gehört, wie wir eigentlich optimal lernen. Würde es helfen, wenn wir in Schulen mehr lernen würden, auch über unsere Bewusstseinszustände, das, was unser Geist, unsere Bewusstseinszustände mit uns machen? Also wenn ich nervös bin beispielsweise, wie ich sowas runterregulieren kann, dass das ganz normal ist, dass ich was lerne über meine inneren Zustände beispielsweise. Das kommt ja normalerweise in der Schule nicht vor. Würde das helfen?
Klar würde das den Schülern helfen. Aber dazu brauchen sie eine Schule, in der auch so ein Geist herrscht. Ein Geist, wo man achtsam miteinander umgeht, wo man einander unterstützt, wo man gemeinsam lernt, wie man mit Problemen fertig wird. Und dazu gehören dann auf einmal ganz plötzlich und selbstverständlich auch meditative Techniken, die man lernen kann. Warum soll das nicht auch ein Junge lernen? Wir sehen ja auch diese Kampfkunsttechniken.
Da gehört das zu.
Da wird es doch auch gemacht. Also das wären wunderbare Methoden, aber es sind eben doch nur Techniken, die nur dort gehen, wo dieser Geist herrscht.
Wo es insgesamt eingebettet ist.
Wenn wir es auf den Kern bringen, wir bräuchten Schulen mit einem anderen Geist. wir können es auch sagen, mit einem anderen Klima, mit einer anderen Atmosphäre. Einer Atmosphäre der Wertschätzung, wo man die Jungs auch sieht mit ihren besonderen Begabungen. Und wir brauchten Lehrkräfte mit, und Eltern und Erwachsene mit einer anderen Haltung.
Und es braucht eine Kultur, wo man die Geschlechtsunterschiede als Gewinn sieht und nicht eigentlich als ein Problem. Ja. Das wäre notwendig. Ja.
Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, für die Einsichten, die ich jedenfalls gewonnen habe. Ich hoffe, Ihnen geht das auch so. Soweit für heute die Sendung, die Ihnen hoffentlich klar gemacht hat, dass Jungs nicht dümmer sind als Mädchen, aber anders und deshalb auch wie die Mädchen eine individuelle, Herr Guggenbühl hat es zum Schluss gesagt, und im Geschlecht angepasste Förderung brauchen. Falsche Alternativen haben hier nichts zu suchen, als sei Förderung von Mädchen der Tod der Jungen und umgekehrt. Quatsch. Das aktuelle Sorgenkind, um das es sich verstärkt zu kümmern gilt, heißt vor allem Bildungssystem. Das haben Sie nochmal auf den Punkt gebracht, Herr Hüter. Weitere Informationen, vor allen Dingen auch zu den Büchern und Internetseiten und so weiter, finden Sie auf unserer Internetseite www.dreiseit.de/skobel.